Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken für den heutigen Tag, den du uns schenkst. Ja, dass wir hier sein dürfen, jeder Atemzug kommt von dir, dieses Haus hier kommt von dir, jeder Mensch hier ist von dir erschaffen und geliebt. Wir danken dir, dass wir das hier einfach jetzt gemeinsam genießen dürfen und wir wollen jetzt gemeinsam vor dich treten und dich bitten, dass du Sammy Vollmacht gibst, dein Wort nachher auszulegen, dass du ja unsere Herzen aufmachst, dass du uns Konzentration und Neugierde gibst und dass ja diese Worte in unser Leben sprechen dürfen. Darum wollen wir dich bitten, weil nur dein Geist es bewirken kann und in dieser Zuversicht jetzt in den Tag gehen. Amen. Amen.
Also ich habe mir gedacht, dass wir es am Anfang so machen, dass wir erstmal so eine Basefolie erstellen, dass wir so eine kleine Übersicht haben und an dieser Folie hangeln wir uns dann durch diese ganze Andacht. Und das machen wir dann so, dass ich jetzt erstmal die Verse 1 bis 6 vorlese und während ich die Verse 1 bis 6 vorlese, erstelle ich hier eine Folie. Und danach liest der Jonas uns den Rest vor. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Also wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes ist. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, das aus den Toten auferweckten, damit wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem wir festgehalten wurden, sodass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht mehr im Alten des Buchstabens. Genau, und jetzt darf der Jonas uns einmal die Verse 7 bis 25 vorlesen.
Was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierde jeder Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, auf dass sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf dass die Sünde über alle Maßen sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde.
Danke dir, Jonas. Denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Ein krasser Satz, oder? entsteht bis in der Tiefpunkt des Römerbriefs mit einer wichtigen Identitätsfrage. Warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Und warum tue ich immer wieder dieselben Dinge, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut sind? Man könnte sich auch hier fragen, wenn das mein Zustand, dann kann ich dann überhaupt frei entscheiden, wenn da eigentlich steht, hey, ich tue eigentlich das, was ich nicht will. Und damit auch bin ich überhaupt selbst dafür verantwortlich, für das, was ich tue, wenn ich es ja eigentlich nicht will, aber trotzdem tue. Oder ist es vielleicht meine Prägung, mein Umfeld, meine Vergangenheit daran schuld, dass ich jetzt so ticke, wie ich ticke und ich bin dem einfach ausgesetzt? Und hier kann man sich aber erstmal die Frage stellen, wen meint Paulus hier überhaupt mit dem Ich? Er sagt ja, ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will. Redet er hier über sich, der schon zu Jesus gefunden hat, also quasi in der Position, in der er jetzt ist, als er den Brief schreibt, oder redet er über sein Vergangenheits-Ich, das noch ohne Jesus unterwegs war? Weil die Frage ist schon sehr wichtig, um zu wissen, wo wir uns hier einordnen. Sind wir als Kinder Gottes in dem Problem, dass wir nicht tun, was wir wollen, oder sind wir in dieser Verstrickung nicht mehr drin, wenn wir bei Jesus sind, wenn wir uns für Jesus entschieden haben? Und ich habe mir auch lange den Kopf darüber zerbrochen, wen Paulus jetzt hier wirklich meint. Aber ich finde, beide Auslegungen bringen eigentlich ultra wertvolle Gedanken mit sich. Weil wenn man es aus der Perspektive sieht, dass Paulus sich meint, als er schon Jesuskind war, dann zeigt der Vers einfach ganz klar, das Grundprinzip von dem, was ich tue, was ich nicht will, ist als Christ einfach weiterhin da. Es verschwindet nicht einfach so. Und irgendwas in mir ist anscheinend noch dieser alte Mensch. Heißt, ich bin jetzt doppelspurig unterwegs. Einmal habe ich den neuen Menschen angezogen, der nicht mehr unter dem Gesetz lebt und der unter der Sünde steht, sondern in Freiheit unter Gott gerechtfertigt leben darf. Und andererseits habe ich aber das alte Ich an mir. In Galater 2, Vers 20 lesen wir, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und ja, der alte Mensch ist noch da und trotzdem sind wir dem gestorben. Und das heißt nicht, dass das Gesetz einfach verschwindet, weil wir ihm gestorben sind. Es heißt nicht, das Gesetz gilt nicht mehr, sondern es heißt, wir sind dem Gesetz gestorben. Das Gesetz kann mich nicht mehr verklagen, weil ich mit Christus gestorben bin. Es greift also ins Leere. Das ist wie wenn ich quasi zum Beispiel auf der Autobahn geblitzt werde und am nächsten Tag sterben sollte, dann kann mich niemand mehr anklagen. Das greift ins Leere. Ich bin nicht mehr anklagbar. Und um jetzt nochmal auf den Vers 15 zurückzukommen, wo steht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich nicht will. Die Welt sagt uns so oft, wenn wir wollen, dann können wir auch. So wie es auch bei den Pharisäern damals war. Sie wollten mit allem, was sie hatten, das Richtige tun. Aber was ist das bitte? Ich glaube, Paulus würde hier so den Kopf schütteln, weil so fängt man doch nur wieder an, auf die eigene Leistung zu bauen. Und es entsteht wieder die alte Frage, habe ich genug getan? Bin ich gerecht vor Gott? Und was ist, wenn ich vor Gott stehe? Reichen meine Leistungen, das, was ich getan habe? Und in Matthäus 5, Vers 20 sagt Jesus, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Leute, das geht nicht. Das können wir nicht hinbekommen, egal wie sehr wir es versuchen. Und ja, wir haben eine unfassbar krasse Genialität in unser Gehirn geschenkt bekommen. Der Mensch kann so viel leisten. Und ich war mit Emmy vor kurzem im Weltweihnachtszirkus in Stuttgart und es war teilweise so krass, was sie da gemacht haben. Da hat zum Beispiel einer einen Kopfstand auf dem anderen seinen Kopf gemacht und ist dann von Kopf zu Kopf im Kopfstand gesprungen. Und da dachte ich mir so, ey, crazy, was man alles machen kann. Aber das Entscheidende passiert eigentlich ganz tief im Inneren, im Zentrum von unserem Gehirn. Und da habe ich euch mal hier eine Folie mitgebracht. Und zwar in unserem Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein soll jetzt hier quasi von dem Eisberg des unterm Wasser sein. Das Unterbewusstsein ist auch der Ort, den die Bibel mit unserem Herz betitelt. Alles, was ich bin, was ich erlebt habe, wie ich ticke, wie ich denke, eigentlich alles von mir wird in diesem Zentrum repräsentiert. Also wie ich es hier auch hingeschrieben habe, das sind nur Beispiele, Erziehung, Freundschaften, Prägungen, vielleicht auch Bilder oder Videos, die ich angeschaut habe, die ich eigentlich gar nicht anschauen wollte, Ängste, Familie, Erlebnisse, da gehört einfach alles rein, was zu mir gehört. Also alles, was ich bin, ist da drin und es wirkt sich aber alles auf außen aus, deswegen auch die Pfeile da oben. Ich habe mal so ein Zitat gefunden und ich finde, es passt eigentlich ganz gut, das ist jetzt nicht von einem Christ, aber ich finde das eigentlich schon voll passender. Und zwar sagt er, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und dein Charakter wird dein Schicksal. Und auch wenn ich so oft Dinge tue, bei denen ich nicht weiß, warum habe ich das jetzt überhaupt so gemacht? Und warum habe ich das jetzt nicht geschafft? Warum habe ich das jetzt so gemacht und nicht so und so weiter? Das kann man ja so weitermachen. Auch wenn wir so oft nicht tun, was wir eigentlich wollen, sind doch wir es, die es tun. So viele Dinge sind einfach schon in unserer Prägung, wie wir es hier sehen, verankert. Und durch unsere Beziehungen, durch unsere Erziehungen, was wir uns alles angeschaut haben, was ich gesehen habe, was ich vielleicht sogar miterleben musste. Und durch so viele Faktoren hat mein Herz den Zustand erreicht, den er jetzt hat. Und aus diesem Zustand entstehen dann die Handlungen und unsere Worte und unsere Gedanken. Und so viel von dem Ganzen geschieht aber unterbewusst. Neurowissenschaftler haben sogar gesagt, dass 98% unterbewusst geschehen. Also, dass wir da gar nicht konkret drüber nachdenken und das gar nicht konkret entscheiden, sondern es kommt eigentlich von unserer Prägung aus unserem Unterbewusstsein raus. Und diese unterbewussten Entscheidungen sind schon durch vorige Erwartungen und Prägungen und so weiter entschieden. Dass jetzt hier zum Beispiel niemand aufsteht, nach vorne kommt, neben mir einen Kopfstand macht und rumschreit, liegt einfach daran, dass ihr das so gelernt habt, dass ihr vielleicht auch wisst, wie, was die anderen denken, was sind die Erwartungen, wie verhält man sich und so weiter. Da denkt ihr ja nicht konkret drüber nach. Ich glaube, es sitzt jetzt keiner, der damit zu kämpfen hat, das jetzt nicht zu machen. Und das habt ihr nicht konkret entschieden. Und so oft ist es auch im Alltag so, dass wir Dinge tun, die einfach in uns verankert sind, die tief in unserem Unterbewusstsein verankert sind, wo wir uns fragen, hey, warum habe ich das jetzt so gemacht? Und irgendwie kann man ja sagen, hey, das ist ja ein ganz schön doofer Zustand. Ich bin jetzt diesen vergangenen Einflüssen eigentlich komplett ausgeliefert. Aber weil wir in Christus einen neuen Geist haben, gibt uns Gott die Möglichkeit, mit diesen 2%, mit diesen eigentlich so mickrigen 2%, darüber zu entscheiden, wie wir mit diesen 98% Klotz hier umgehen wollen. Wir kennen jetzt vielleicht Dinge, die in unserem Herzen verankert sind und nicht gut sind. Wir haben Prägungen, Gedanken in unser Herz gelassen oder sind uns in unser Herz gekommen, wo wir eigentlich gar nicht wollten, die nicht gut sind. Und ständig tun wir irgendwelche Dinge, wo wir merken, das ist nicht gut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und warum habe ich es dann trotzdem getan? Und genau das ist, was Paulus auch hier in Vers 15 schreibt. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Und dann lesen wir aber auch in Vers 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Und jetzt kommt der Knackpunkt, den wir vorher schon genannt haben. Wir können es nicht. Ja, wir können es nicht. Und wir können uns aber trotzdem, obwohl wir es nicht können, wir können uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Und wenn man jetzt sagen könnte, weil man jetzt könnte man auch sagen, hey, die Erziehung, die Prägung und so sind dafür verantwortlich. Aber nein, wir sind dafür verantwortlich. In Matthäus 15, Vers 19 lesen wir, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis und Lästerung. Das ist auch das, was ich hier mit der Folie nochmal zeigen wollte. Wir sind die Handelnden, Leute. Und wir können nicht irgendwas anderes dafür verantwortlich machen. Aber jetzt kann man sich die Frage stellen, hey, was mache ich jetzt mit diesem riesen Vergangenheitsberg, der mich bindet und gefangen hält, sodass ich eigentlich gefühlt nicht frei bin, weil so ein Klotz an mir dranhängt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Aber wie ich es ja gerade schon gesagt habe, dann gibt es diese 2%. Und diese 2% sind so unfassbar wichtig. Auch wenn 98% vielleicht unterbewusst geschehen, gibt es Dinge in deinem Leben, da musst du dich entscheiden. Da musst du drüber nachdenken, ob du willst oder nicht. Da musst du dich entscheiden, da darfst du dich entscheiden. Weil die große Frage lautet nicht, bist du frei oder nicht, sondern die große Frage lautet in deinem Leben, wem willst du dienen? Und mit diesen mickrigen 2% dürft ihr entscheiden, was ihr mit diesem großen restlichen 98% Klotz anfangt. Lasst ihr euch von diesem 98% Klotz leiten oder entscheidet ihr euch, diese 98% bei Gott abzulegen und diese 98% komplett neu mit Jesus zu starten und das von ihm neu formen zu lassen und neu zu lernen und zu hören, was der Geist mir zu sagen hat, was der Geist dir zu sagen hat. Lebst du in dieser versifften 98% Prägung? Das kannst du dich ja mal fragen. Und machst dich zum Diener des Todes und lebst in dieser Unfreiheit von diesem Klotz, der an dir hängt? Oder lässt du dich durch Jesus komplett von Neuem prägen? Weil der Geist ist es, der frei macht. Und Leute, ich mache euch Mut, übernehmt Verantwortung für diesen riesigen Haufen und schiebt ihn nicht weg, weil ihr könnt ihn nicht einfach wegschieben, sondern übernehmt Verantwortung für euer Leben und entscheidet euch. Wir gehen wieder zurück zu unserer Startfolie, weil daran anknüpfend können wir auch weitere Gedanken jetzt aus der zweiten Auslegung ziehen, die aussagt, wenn du dich entschieden hast, Gott zu dienen, dann gilt Römer 7 nicht mehr. Dann ist Römer 7 der Blick auf dein vergangenes Ich. Wir sind mit Christus gestorben, das heißt, wir sind jetzt frei vom Gesetz. Und die Sünde muss aber jetzt eigentlich nicht mehr herrschen. Ich kann ihr aber Raum geben. Deswegen habe ich jetzt auch mit so einem Blitz bezeichnet. Das ist quasi so, dass da einfach eine heftige Kampffront tobt. Und wenn ich meinem alten Ich Raum gebe, dann wird Römer 7 auf einmal zur Realität, obwohl ich mich eigentlich schon für Jesus entschieden habe. Also wir sind zwar frei, aber an unserem neuen Ich hängt eben noch dieser alte sündige Körper dran aus Römer 7, der macht, was er will und eigentlich nicht, was ich eigentlich will. Aber das Gute ist, wir dürfen davon frei sein und das ist so schön. Und ja, es gibt diesen Kampf, der da in der Mitte tobt und ab und zu taucht eben dieser Schatten von Römer 7 auf. Aber dieser alte Fetzenfleisch, der noch an dir dranhängt, der hat halt einfach so eine heftige Kraft und ich denke, jeder von euch weiß es. Das ist einfach eine Kraft, die da an euch dranhängt. Aber du bist frei davon, wenn du dich für Jesus entscheidest. Und da kann man auch mehrere Konsequenzen dann rausziehen. Und ich finde, die erste Konsequenz ist ganz klar Dankbarkeit. Du kannst Gott so unfassbar dankbar sein, dass du aus dieser Verstrickung raus bist. Das ist eigentlich so ein unfassbares Geschenk, dass du nicht in diesen 98% an diesem Eisklotz dranhängst und dass du da nicht stecken bleibst. Und ich mache dir so Mut, auch einfach Gott dafür zu loben und zu preisen, dass er dich neu macht. Dass du nicht daran hängst, an deiner Vergangenheit, an diesen Prägungen, sondern dass Gott dich neu prägt und neu formt. Und die zweite Konsequenz ist aber auch die Sicht auf andere. Wie schaust du auf andere, die nicht im Glauben stehen, wenn du weißt, die stecken noch in Römer 7 drin? Die Perspektive darauf, wie verlorene Menschen sind, die das nicht haben und in dieser unendlichen Verstrickung in ihrer eigenen Vergangenheit und ihren 98% eigentlich so krass ausgeliefert sind und dem Tod und der Sünde dienen und ja, eigentlich ausgeliefert sind und hier unter dem Gesetz eben gefangen sind. Und ob er will oder nicht, die Person ist, muss dem Fleisch, dem Gesetz dienen und sie kommt da nicht raus. Und ich finde, das ist schon ein wichtiger Gedanke, den wir da haben können, indem wir einfach ja, da uns bewusst werden, was für ein Geschenk wir haben, aber was auch mit denen ist, die das Geschenk nicht haben, wo wir einfach für die beten können und da einfach ja, mit dem Bewusstsein auch durch unseren Alltag gehen können. Weil ich finde, das macht auch einfach voll Mut im Alltag, ja einfach mehr Mut zu fassen, Gottes Wort ja einfach zu verkündigen und ja mit ihm darum zu ringen, ihn groß zu machen. Und eine dritte mögliche Konsequenz wäre aber jetzt, wenn ich weiß, ich kann ja irgendwie, wenn ich das will, kann ich es ja trotzdem irgendwie nicht, sagt ja jetzt hier Paulus. Und dann kann ich ja sagen, hey, ich mache jetzt eine Duldung und ich mache jetzt einen Kompromiss mit der Sünde. Wenn ich in Römer 7 sowieso stehe, dass ich nicht tue, was ich will, sondern gerade das tue, was ich nicht will, durch diese 98%, dann könnte ich mich auch zurückziehen und darauf ausruhen. Ich kann ja eh nichts tun. Ich bin frei durch Christus und muss jetzt nichts mehr machen. Ich kann es ja auch nicht. Ich versuche es so oft, aber jedes Mal scheitere ich dran, deswegen akzeptiere es irgendwie, ich dulde das. Und du ruhst dich auf dieser Römer 7 Zerrissenheit aus, weil es ja eh so bleiben wird. Dann kannst du dich mal fragen, ist es bei dir so? Und dann sind wir wieder beim Thema der Verantwortung, was ich vorhin gesagt habe. Leute, ihr habt eine Verantwortung und nehmt diese Verantwortung wahr und legt euch nicht so wie das Männchen hier hin und duldet die Sünde. Könntest du aber jetzt auch als vierte Konsequenz sagen, okay, da dann ballere ich los und ich versuche es Vollgas zu geben und rutsche tief in diesen Überleistungsperfektionismus rein. Und du sagst, hey, ich habe doch eine Verantwortung, ich muss doch irgendwas tun, ich rüste mich jetzt aus und ich gebe Vollgas, baller da rein und vergiss eigentlich das Wichtigste dabei. Weil auch da, du kannst es nicht aus deiner eigenen Kraft, Leute. Weder die Toleranz von diesem Zustand noch dieser Überperfektionismus sind das, was Gott will. Und frag dich mal, bist du in dieser Gefahr, irgendwie eine Sünde still und heimlich zu tolerieren? Oder versuchst du tagtäglich durch eigene Leistung eine Sünde loszuwerden? Oder schaust du dir nochmal Römer 7 an und kommst damit zur letzten Konsequenz? Weil Christus setzt für dich ein neues Gesetz in Kraft. Das Gesetz des Lebens und der Freiheit in Jesus Christus. Und jetzt ist es so, dass du nicht mehr hin und her wechselst auf den beiden Seiten, sondern du bist neu positioniert. Du hast diese neue Position auf der rechten Seite. Und du gehörst ab jetzt einem neuen Söldner. Also du gehörst jetzt nicht mehr dem Tod an, sondern du gehörst jetzt Gott an. Und ja, da ist eine heftige, kraftvolle Kampffront, die hier in der Mitte tobt. Aber deine Aufgabe ist es jetzt immer weniger, auf diesen alten Söldner zu gehorchen, der nicht mehr über dich herrschen darf. Und stattdessen dem neuen Söldner zu gehorchen und auf sein Wort zu hören. Weil in Johannes 10 lesen wir auch, denn meine Schafe hören meine Stimme. Leute, ihr habt eine neue Identität, wenn ihr zu Jesus gehört. Und ja, manchmal handeln wir nach diesem alten sündigen Ich, aber wir haben eine neue Identität. Und die alte Identität, bei der war das nicht so, dass sie ab und zu dem alten sündigen Ich gedient hat, sondern das war ihre Identität. Sie war das sündige Ich. Und bei uns ist es jetzt aber so, wir haben eine neue Identität. Das ist ein Riesenunterschied, dass wir jetzt ab und zu vielleicht mal fleischlich in diesem Kampf stehen, aber wir sind nicht mehr auf dieser Seite. Das ist einfach ein Fakt. Wir stehen da als neue Kinder, als Kinder Gottes. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn dich eine Sache einfach nicht loslässt und du sagst, hey, das ist so aussichtslos, ich komme aus dieser Situation nicht raus, dann sage ich dir, es ist genauso gut, wenn du sagst, du ringst mit Gott darum und gehst immer wieder zurück zu ihm. Und genau dieser Kampf und dieser Drang in dir ist loszuwerden und stetig dran zu bleiben, wenn es nicht klappt und wieder zu Gott zu rennen, das ist so gut. Und wenn die Sache, die dich vielleicht einfach nicht loslässt, da bleibt, dann kämpf weiter und das ist auch gut. Und es ist gut, wenn es weggeht, wenn du diese Sünde aus deinem Leben rauskriegst, aber es ist nicht schlechter, wenn die Sünde da bleibt und du ringst darum, mit Gottes loszuwerden. Das einzige Problematische ist, wenn du träge wirst und wenn du es tolerierst oder es aus eigener Kraft versuchst. Ich habe mal irgendwann ich habe so ein Notizbuch, wo ich immer wieder Gedanken aufschreibe, und da habe ich mir mal aufgeschrieben, alles geben für Jesus, aber trotzdem auf seine Kraft bauen. Volle Kraft voraus, aber mit dem Wissen, dass die eigene Kraft nicht reicht. Denn er ist in meiner schwachen Kraft stark. Wenn wir es selbst könnten, dann bräuchten wir Gottes Rettung gar nicht. Und ihr braucht nicht irgendwie einen ehrgeizigeren Willen oder mehr Disziplin. Weil durch Römer 7 sehen wir doch einfach ganz klar, wie sehr wir Gott brauchen, Leute. Und wenn wir es doch nicht mal hinbekommen, wenn wir es wollen, dann mach doch nicht das Evangelium klein, indem du dich groß machst und denkst, du könntest dich aus dieser Situation selber rausholen. Mach dich nicht zu deinem eigenen Retter und versuch's gar nicht erst, weil du wirst daran scheitern. Richte lieber deinen Blick auf Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn du dich, wie vorhin schon gesagt, wenn du dich immer wieder fragst, warum schaffe ich das nicht, warum komme ich hier und hier nicht raus, und warum sündige ich in dem und dem Thema immer und immer wieder, dann schau auf Jesus. Und das Problem loszuwerden, weil du es einfach nicht ohne ihn kannst. Und wir sind so oft fokussiert darauf, unsere Sünden selbst wegzuschaufeln. Bei mir merke ich das auch so oft. Ich will so oft, habe ich irgendwie einen Drang, das und das einfach selber irgendwie rauszuboxen, weil ich mir denke, ja, irgendwas muss man ja tun. Aber Jesus hat schon für euch geschaufelt. Schau ihn an und bitte ihn um Vergebung und ring mit ihm darum. Und mach nicht irgendwie einen unsichtbaren Käfig, der eigentlich gar nicht da ist, um dich rum und schließt dich wieder an diese Handschellen, die wir vorhin auf der linken Seite hatten, an. Das ist wie wenn du einen Löwe aus dem Zoo freilässt in die freie Wildbahn und er läuft weiterhin auf diesen 10 Quadratmetern im Kreis rum, obwohl er eigentlich frei ist. Und ja, das kann Zeit brauchen, das anzunehmen. Aber ich mache dir so Mut, dass du deine Flügel ausbreitest und dir dem bewusst bist, dass du eine neue Identität hast. Du bist frei und dieses Gesetz, das kann nicht mehr greifen. Also flieg los als freies Kind Gottes, das zwar im Kampf steht, aber mit dem besten Söldner, den es gibt. Und deswegen kann dir im Kampf auch absolut nichts passieren. Und hör auf, gedanklich dich hier aufzuhalten. Du bist hier nicht mehr. Deine Identität ist da drüben. Halte dich lieber so nah es geht an Gott und klammer dich so sehr an ihn. Und hör auf, selber zu schaufeln und daran zu verzweifeln und immer mehr in diese Abwärtsspirale zu sickern, sondern gib Vollgas, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, volle Kraft voraus, aber mit dem Wissen, dass die eigene Kraft nicht reicht. Verbring Zeit mit ihm, lies in seinem Wort und kämpf mit ihm im Gebet. Leg's nicht einfach ab, werd nicht träge, sondern ring darum. Weil die Sünde hat einfach in jeglicher Hinsicht kein Anrecht mehr auf dich. Und das Gesetz kann dich nicht mehr anklagen. Und es gibt dir so eine unendliche Freiheit. Und ich habe euch jetzt hier noch zum Abschluss einen Satz mitgebracht, über den ihr in den Kleingruppen nochmal nachdenken könnt. Und zwar, nicht das Gesetz wird geändert, sondern wir werden so geändert, dass wir die Gebote Gottes nicht mehr unter dem Druck der Verurteilung durch das Gesetz halten, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes gerne ausleben. Ich bete noch kurz mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für deine Gnade. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns rausholst aus dieser Verstrickung, dass wir nicht in diesem elenden, zerrissenen Verstrickung drin sind, dass wir einfach verloren sind, sondern dass wir wissen dürfen, dass du uns befreit hast, dass wir eine neue Identität haben und dass das Gesetz einfach nicht mehr greift, weil du für uns eingestanden hast, weil du ans Kreuz gegangen bist und weil du ja die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, auf dich genommen hast, dass wir jetzt frei sind und das Gesetz einfach ins Leere greift und dass wir jetzt einfach aus Freude und aus tiefstem Herzen ja durch dich das Gesetz erfüllen können, weil wir uns an dich klammern. Und wir wollen dich dafür loben und preisen, was für eine unfassbare Freiheit du uns damit schenkst. Bitte mach uns das Tag für Tag bewusst, dass wir darin leben und dass wir nicht träge werden, dass wir es nicht aus eigener Kraft versuchen, sondern in diesem Spannungsfeld ja einfach Vollgas auf dich schauen und ja einfach wissen, wir haben ein Fundament in dir, wir sind stabil, weil du bei uns bist. Amen.